Ja, ihr merkt schon, es geht heute ums Gebet. Das haben wir uns nicht ausgesucht, das steht so in der Losung. Und natürlich passt auch der Predigttext dazu. Der Predigttext, der uns angegeben ist, steht im Johannes 16, Verse 23b bis 33, wer mitlesen möchte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so will ich es euch geben. Das ist der für heute angegebene Predigttext. Das ist ein sehr leidiges Thema, mit dem wir vielleicht alle, ich auf jeden Fall, so meine Probleme habe. Ich habe kurz darüber nachgedacht, einfach einen anderen Text zu nehmen. Und ich möchte wetten, die meisten hätten es nicht einmal gemerkt. Aber weil es ein Thema ist, mit dem ich selber zu kämpfen habe, wollte ich mich nicht davor drücken. Mein erster Kontakt mit diesem Thema war schon als Kind, als ich noch gar kein Christ war. Ich habe damals die Bücher von Mark Twain, Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Der Mark Twain war ein Gottesgegner, er war ein Lästerer. Er lässt da eins von diesen Kindern Religionsunterricht besuchen und genau diesen Text, er wird dort behandelt und dann dieses Kind geht in den Wald und probiert das aus und sagt, lieber Gott, ich brauche einen neuen Angelhaken im Namen Jesu. Und es passiert nicht. Und denn das Fazit in diesem Buch, was ein Quatsch, es funktioniert nicht. Alte Frauengeschichten. Dann viele, viele Jahre später, ich war schon Christ, in dem Haus, wo ich jetzt wohne, wohnte nebenan ein alter Mann und es ging daran, dass ihm ein Bein abgenommen werden sollte. Ne? Hat Zucker gehabt und ein bisschen getrunken und so. Und ich habe so gedacht, Mensch, das hat mir wirklich leid getan. Und ich wollte für ihn beten, dass das nicht passiert und dass es ihm wieder besser geht. Ne? Das Bein wurde abgenommen und er ist daran gestorben. Das war das Fazit. Und ich hatte so im Nachgang für mich damit zu meine Probleme. Warum Gott, warum hörst du das nicht? Oder ihr wisst ja, dass ich schon mal eine Knie-OP hatte. Und vorher habe ich wirklich zu Gott gebeten, Herr, hilf mir mit diesem Knie. Und wenn das funktioniert, ich knie mich hier hin und ich danke dir. Und ich habe das versucht und ich wäre fast ohnmächtig geworden, weil es so weh getan hat. Was Gott aber getan hat, ist mir klar machen, welche Defizite ich in meinem Glaubensleben noch hatte. Ich habe ihn gebeten, dass er mir hilft. Dem Knie hat er nicht geholfen. Er hat mir gezeigt, wo ich Vergebung brauche. Kennen wir das nicht alle irgendwie? Dinge, die wir von Herzen von Gott erflehen und die nach unserer Meinung ja auch nicht falsch sein können. Sie werden nicht erhört. Und andere Sachen, die wir überhaupt nicht haben wollen, wo wir beten, das geschehe nur ja nicht, das geschieht. Wenn man da so in sein Leben hineinguckt, könnte man da nicht ins Zweifeln geraten? Ich habe wirklich versucht, ein bisschen Licht in diese Sache zu bringen. Warum ist das so? Stellt euch mal vor, ihr müsstet für einen euch unbekannten Zeitraum ganz weit weg verreisen. Und irgendwer anders soll für euch hier eure Interessen vertreten, Geschäfte für euch abschließen, in eurem Namen sprechen, wichtige Dinge tun, Ansprüche geltend machen, in eurem Namen handeln. Würde es genügen, wenn dieser jemand bei seinem Tun einfach sagt, ich handle im Namen von? Ich schließe jetzt Versicherung ab und sage, das mache ich im Namen von Adelheid Rüdiger. Ich kann das aber vielleicht gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie machen würde. Oder ich gehe in Andreas seinen Betrieb und sage, ich bin heute Schlosser im Namen von Andreas Rüdiger. Ich kann das aber gar nicht. Und ich weiß gar nicht, was er machen würde. Wenn jemand in meinem Namen handeln soll, dann würde ich sagen, das ist die Bedingung, dass dieser auch ganz genau mich kennt und weiß, was ich tun würde. Dass er weiß, wie ich entscheiden würde. Und wenn dieserjenige sich alle Eigenmächtigkeiten verkneift und das so macht, wie ich es tun würde, dann kann er in meinem Namen handeln, ja. Bei uns ist das, meine liebe Frau, in der Vorsorgevollmacht festgehalten. Ich habe manchmal den Eindruck, als würde man diese Worte im Namen Jesu benutzen wie eine magische Zauberformel. Was erbitten, was tun Menschen nicht alles im Namen Jesu oder Gottes? Wenn wir mal in die Vergangenheit gucken oder auch meinetwegen in der Gegenwart, da werden ganz, ganz viele Dinge getan, die ganz bestimmt nicht im Namen Gottes sind. Stellt euch mal zwei Nachbarn vor. Der eine vermietet Ferienwohnungen, der andere hat eine Landwirtschaft. Der eine bittet, lieber Gott, lass es heute regnen, im Namen Jesu. Der andere sagt, ich brauche heute Sonne, im Namen Jesu. Ja. Was ist nun? Ich sag mal, Gott ist eine souveräne Person, der nach seinem Willen entscheidet und der auch Gebete nicht erhört, wenn sie nicht nach seinem Willen sind. Also der Knackpunkt ist der, den Willen zu erkennen, Gottes, Jesu, um in seinem Namen überhaupt bitten und beten zu können. Und wie kann man denn den Willen erkennen? Wie kann man ihn so gut kennenlernen? Also zuallererst durch das Studieren der Bibel. Dort wird uns ganz viel über den Herrn Jesus berichtet, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie sein Verhältnis zu Gott, dem Vater, war. Also sein Wesen wird uns in der Schrift am besten nahegebracht. Dann ist Gehorsam wichtig. Liebe und Gehorsam werden in der Schrift immer in einen ganz engen Zusammenhang gestellt. Ich kann die Reinheit meiner Verbindung zu Jesus dadurch überprüfen, ob ich wenigstens versuche, ihm gehorsam zu sein. Und auch wenn ich ihm dann vertraue, wenn er Wege mit mir geht, die ich vielleicht so nicht gewählt hätte. Ein weiterer Punkt ist die Reflexion durch gläubige Geschwister. Glenn sagte mal Gott mit Haut. Auch das ist eine ganz wichtige Sache, den Willen Gottes zu erkennen. Und natürlich prüfen an der Bibel, ob es sich so verhält. Man kann auch Erfahrungen sammeln durch Ausprobieren. Obwohl es da Grenzen und Schranken gibt. Man muss nicht alles im Leben ausprobieren, um zu merken, dass es falsch ist. Da vorher an der Schrift messen. Aber man kann auch Erfahrungen mit Gott sammeln. Und ich denke, dass es eine Mischung aus all diesen Dingen ist. Reflexion durch Geschwister, Bibel lesen, ausprobieren. Und man lernt Gott immer näher kennen. Und das braucht auch seine Zeit. Warum erhört Gott so oft unsere Gebete nicht, wenn wir um Gesundheit bitten, um Frieden, um heile Beziehungen oder was auch immer? Wisst ihr, die etwas unerwartete Antwort ist vielleicht, weil Gottes Wort auf absolut reale und sogar schmerzhafte Art und Weise wahr ist und sich auch vor unseren Augen erfüllt. Auch dafür gibt es Bibelstellen. Wenn wir daran denken, als Adam und Eva gesündigt haben im Paradies, da wurden sie vertrieben und es gab einen Fluch. Einen Fluch über die ganze Menschheit. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht. Verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Glauben wir, uns gilt das nicht? Natürlich. Die ganze, gesamte Schöpfung hat sich in diesem Moment verändert. Die ganze Tierwelt hat sich verändert. Dieses Fressen und Gefressenwerden ist in diese Welt gekommen damals. Töten, Sterben ist in die Welt gekommen. Menschen werden alt und werden krank und müssen auch sterben. All das ist passiert aufgrund dieser Sünde. Räumliche Trennung von Gott. Vorher hatten sie Gemeinschaft, direkte Gemeinschaft mit ihm. All das ist durch diese Sünde gekommen. Uns kommt das heute wie Normalzustand vor, ist es aber nicht. Der Normalzustand wird sich wieder einstellen durch Jesus. Und das alles, diese gigantischen Folgen aufgrund einer Sünde. Bekommen wir eine Ahnung davon, wie schlimm Trennung von Gott ist, Sünde? Und bekommen wir eine Ahnung davon, was Jesus für uns getan hat, dass das wieder gut wird? Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen aus Matthäus 24. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Glauben wir, dass unsere Gebete das aufhalten werden? Heißt das im Umkehrschluss, dass wir aufhören können, für Frieden, Gesundheit und heile Beziehungen und so weiter zu beten? Paulus wird jetzt aufschreien und sagen: Das sei ferne. Das sei ferne. Es gibt immer wieder Lichter der Hoffnung im Dunkel der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Es gibt Gott sei Dank auch heute noch immer Wunder und Gebetserhörung. Es gibt aber keinen Automatismus. Gott handelt souverän und er wird zu seiner Zeit mit dieser Welt zu seinem Ziel kommen. Ich habe mich gefragt, wie war das eigentlich bei Jesus selbst? Er tat und redete, was ihm der Vater gab. Im Johannes 5 steht, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Jesus hat seine Erfolge in der Gebetserhörung durch die absolute Verbindung zum Vater. Dadurch kann er sicher sein, dass es wirklich passiert, was er sagt. Tote stehen auf, Naturgesetze werden überwunden. Alles passiert durch die ganz enge Verbindung zum Vater. Er ist zum einen natürlich selber Gott, aber eben auch in totaler Übereinstimmung mit Gott, dem Vater. Es gibt eine Situation, in der uns klar wird, dass Jesus aber auch ganz Mensch ist, ein Mensch mit Ängsten und Nöten. Und anhand dieser Situation wird uns auch gezeigt, wie er als unser großes Vorbild damit umgeht. Natürlich wisst ihr, dass es jetzt um den Garten Gethsemane geht. Steht Matthäus 14, lese ich mal ein paar Verse. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Körperlicher Schmerz, Erniedrigung, Spott, Hohn, das auferlegt Bekommen einer gigantischen Sündenlast und damit Trennung von Gott. Natürlich hat der Mensch Jesus Angst davor. Man kann keinesfalls sagen, na ja, als Gottes Sohn war das ja alles kein Problem für ihn. Das stimmt nicht. Es war teuer, wir sind wirklich teuer erkauft. Und es stimmt auch, dass uns viele Dinge im Leben begegnen, die uns gar nicht gefallen. Meistens wissen wir ganz genau, was Gott jetzt machen müsste, damit alles wieder gut wird. Aber in Wirklichkeit wissen wir ganz wenig. Letzte Woche hat Jens hier gestanden und hat über das hohe priesterliche Gebet gesprochen. Und in einem Vers davon heißt es, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die sein werden, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, damit du mir, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Das Hauptziel Jesus mit uns ist es, dass wir die Herrlichkeit erreichen. Und diesem Ziel ordnet sich alles andere unter, auch unser persönliches Wohlbefinden. Und ich habe immer ganz, ganz große Probleme, wenn manche Prediger den Menschen versprechen, wenn du Christ wirst, lösen sich alle deine Probleme. Du erlebst Heilung, jedenfalls wenn du genug glaubst. Deine finanziellen Sorgen lösen sich auf, deine Beziehungen werden wieder gut und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, auf Jesus und seine Jünger, dann zeigt sich da ein ganz anderes Bild. Er verspricht uns kein Wandeln auf sonnigen Höhen. Aber was er uns verspricht, ist, dass er bei uns ist, bis an das Ende der Welt. In Hebräer 10 lese ich ein paar Verse. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird er kommen, der da kommen soll, und er wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Es geht darum, den Herrn Jesus immer besser kennenzulernen und mit unserem Fühlen und Wollen immer mehr mit ihm in Einklang zu kommen. In unserem Predigttext von Anfang sagt Jesus ganz zum Schluss: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Na klar haben wir oft Angst und wissen nicht weiter. Ja, wir erleben Krankheit und Schmerz, aber unser Herr hat am Kreuz gesiegt. Er hat auch diese Anfechtung überwunden und er hat unsere Schuld bezahlt. Und in ihm können wir dann Frieden und Gewissheit finden, mitten in dieser Welt. Gestern beim Frühstückstreffen hier, da stand ein Bild an der Wand: Was passiert, wenn wir Gott vertrauen? Daniel Dressler hat darüber gesprochen, hat Wunder berichtet, die sie da in Peru erlebt haben. Und unser Hartmut, der da sitzt, sagte gleich zu Beginn einen Satz zu mir: Was passiert, wenn wir Gott vertrauen? Dann müssen wir nicht mehr nur auf uns vertrauen. Ja? Was wäre, wenn ich immer nur auf mich vertrauen müsste? Ganz wenig. Ich möchte euch damit nicht den Mut nehmen zu beten, sondern zu erkennen, was der Wille Gottes ist und im Willen Gottes zu beten. Vielleicht ist das neue Auto nicht sein Plan oder der und der Lebenspartner nicht sein Plan. Es geht uns am besten, wenn wir seinen Plan für uns erkennen. Ihn fragen: Herr, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tue? Er hat nicht nur die Gebrauchsanweisung für uns in der Tasche, nein, er hat uns selber gemacht. Er weiß, was am besten für uns ist. Und er möchte, dass wir bei ihm ankommen. Und er möchte uns helfen auf dem Weg. Amen. Ja, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und ich schließe.